Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Nach dem Ja im Ständerat droht die SVP wieder mit einem Nein zum UBS-Staatsvertrag. In Deutschland ist schon vor der Wahl klar, wer neuer Bundespräsident wird. Und was die definitive Absage der Fusion von Orange und Sunrise nun für den Schweizer Handymarkt bedeutet. Die Nachrichten heute früh mit Andrea Just.
Nachdem die SVP gestern im Ständerat Ja gesagt hat zum Staatsvertrag mit den USA, droht sie nun mit einem Nein im Nationalrat. Grund: Der Ständerat hat zwei Motionen gutgeheißen, mit denen die exzessiven Boni angegangen werden sollen. Das will die SVP nicht. Ihre Bedingung für ein Ja zum Staatsvertrag war, dass es keine Bonisteuer gibt. Jetzt droht die SVP, sollte der Nationalrat sich zu diesen Motionen nicht äußern können, dann werde es in der Grossen Kammer auf ein Nein zum Staatsvertrag hinauslaufen, sagte Parteipräsident Toni Brunner gegenüber Schweizer Radio DRS. Der Ständerat will Frühpensionierungen von Personen mit tiefen Einkommen mit 400 Millionen Franken abfedern. Davon profitieren würden alle, die jährlich weniger als 61.500 Franken verdienen. Finanzieren will das der Ständerat mit jenem Geld, das durch die Erhöhung des Frauenrentenalters auf 65 eingespart wird. Die Vorlage zur 11. AHV-Revision geht nun zurück in den Nationalrat. Orange und Sunrise haben ihre Fusionspläne definitiv aufgegeben. Auch der beim Bundesverwaltungsgericht eingereichte Rekurs gegen das Verbot der Wettbewerbskommission WEKO wurde zurückgezogen, teilten die Mutterhäuser France Telecom und die dänische TDC mit. WEKO-Präsident Walter Stoffel reagierte erleichtert auf diesen Entscheid. Der niedersächsische CDU-Ministerpräsident Christian Wulff soll neuer deutscher Bundespräsident werden. Bundeskanzlerin Merkel hat Wulffs Kandidatur offiziell bestätigt. Rot-Grün tritt mit dem Theologen und früheren DDR-Bürgerrechtler Joachim Gauck an. Da die Regierungsparteien aber eine Mehrheit in der Bundesversammlung haben, gilt Wulffs Wahl zum Nachfolger von Horst Köhler als sehr wahrscheinlich. Ingenieure des britischen BP-Konzerns versuchen in einem neuen Anlauf die Ölpest vor der Küste einzudämmen. Wie der TV-Sender CNN berichtete, sind Experten dabei, einen Behälter über dem Leck in 1500 Metern Tiefe zu platzieren, um das Öl danach kontrolliert abzuleiten. Ob die Operation Topcap zum Erfolg führe, sei aber noch unklar, hieß es. In Japan hat die regierende Demokratische Partei Finanzminister Naoto Kan zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt. Da die Partei im maßgeblichen Unterhaus die Mehrheit hat, gilt die Wahl des 63-Jährigen zum neuen Premier als Formsache. Kan wird Nachfolger von Yukio Hatoyama, der vor zwei Tagen zurückgetreten war. Die Börsendaten von Thomson Reuters: In New York schloss der Dow Jones Index bei 10.255 Punkten plus 0,1%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 9.920 Punkten ebenfalls plus 0,1%. Der Dollar wird zu einem Franken 15,40 gehandelt, der Euro zu einem Franken 40,58 beziehungsweise zu einem Dollar 21,82. Das Wetter: am Vormittag im Norden gebietsweise Hochnebel, sonst meist sonnig bei 24 Grad im Norden und 28 Grad im Süden.
Das sind Ihre Frühinformationen auf DRS1, der DRS-Musikwelle, DRS4 News und online drs.ch. Nein zu Bonisteuern, ja zu Bonisteuern. Der Ständerat hat mit einer überraschenden Pirouette gestern für neuen Zündstoff rund um den Staatsvertrag zwischen der Schweiz und den USA in Sachen UBS gesorgt. Die Folge: Vor der Debatte im Nationalrat droht die mächtige SVP als Gegnerin einer Bonisteuer jetzt wieder mit einem Nein zum UBS-Staatsvertrag. Inlandredaktor Peter Maurer.
Der Ständerat stellte sich zwar gegen den bundesrätlichen Planungsbeschluss in Sachen Banken- und Boni-Regulierung, doch dann wurde in der Kleinen Kammer mehrheitlich genickt. Ja zu einer Boni-Motion, die fordert, dass Unternehmen Vergütungen ab einer bestimmten Höhe als Gewinn versteuern müssen. Und ja zu einer Boni-Motion, die dasselbe verlangt, aber nur für börsenkotierte Unternehmen. Völlig unverständlich reklamiert SVP-Präsident Toni Brunner.
Jetzt laufen Schlaumeiereien und taktische Spielchen. Das Nein zum Planungsbeschluss war für mich als Nein zu dieser neuen sogenannten Boni oder eben Unternehmenssteuer zu verstehen. Und wenn jetzt genau dieses Anliegen in Motionen wieder eingebracht wird und mit großem Mehr überwiesen wird, dann ist das Signal das Falsche.
Will heißen,
dann können wir dem Staatsvertrag so nicht zustimmen.
Denn nach dem anfänglich kategorischen Nein machte die SVP plötzlich rechtsumkehrt und stellte ihre Bedingungen für ein Ja zum verhassten UBS-Staatsvertrag. Keine neuen Boni-Steuern. Deshalb droht Volksparteichef Brunner jetzt mit Blick auf die nationalrätliche Staatsvertragsdebatte am Montag:
Wenn der Nationalrat die Möglichkeit nicht mehr bekommen sollte, sich zu solchen Motionen, die im Ständerat überwiesen wurden, zu äußern, dann wird es auf ein Nein hinauslaufen.
Die rechte Drohkulisse dürfte vor allem die Linke freuen. An ihrem Nein zum Staatsvertrag hat sich nichts geändert. Bislang.
6:06 Uhr. Wir bleiben bei der Bundespolitik. Die Schweiz muss ihre Ausländergesetzgebung ändern. Tut sie das nicht, muss sie den Schengen-Raum wieder verlassen. Das sagt EU-Botschafter Michael Reiterer, nachdem sich der Nationalrat diese Woche geweigert hat, die maximale Haftdauer für Ausschaffungshäftlinge zu senken. Im Schengen-Raum beträgt diese Dauer maximal 18 Monate. In der Schweiz ist sie aber im Moment höher. Inlandredaktor Christian von Burg.
Seit das Schweizer Stimmvolk Ja gesagt hat zum neuen Asyl- und Ausländergesetz, können Ausländer in der Schweiz bis zu 24 Monate in Ausschaffungshaft gehalten werden. Doch jetzt soll sich das wieder ändern. Denn das Schengen-Recht beschränkt die maximale Haftdauer auf 18 Monate. Und daran muss sich die Schweiz anpassen. So will es der Vertrag mit der Europäischen Union. Nicht mit uns, sagt die bürgerliche Mehrheit im Nationalrat. FDP-Nationalrat Kurt Fluri gibt zu bedenken:
Wenn wir uns daran erinnern, an die Bedeutung dieser Frist der gesamten Haftdauer, dann ist es meines Erachtens nicht angängig, diese Frist wieder zu reduzieren nach einigen Jahren, nachdem es in Kraft getreten ist.
Der Bundesrat müsse sich deshalb im Schengen-Ausschuss dafür einsetzen, dass die Haftdauer in den EU-Staaten weiter erhöht werde, fordert die bürgerliche Mehrheit. Das sei nicht realistisch, sagt Michael Reiterer, der EU-Botschafter in der Schweiz. Denn die EU habe diese Haftdauer in einem langen Prozess ausgehandelt.
Es kann nur ein Schengen-Recht geben, das im gesamten Schengen-Raum gilt. Und da hat man sich auf 18 Monate geeinigt und das hat im ganzen Schengen-Raum zu gelten.
Würde die Schweiz bis zuletzt auf ihrem Standpunkt beharren, so würde sie aus dem Schengen-Raum ausgeschlossen. Doch so weit wird es nicht kommen. Zuerst muss das Geschäft nun zurück in den Ständerat. In einem ersten Durchgang hatte er es diskussionslos durchgewunken. Vorerst demonstrieren die Mitteparteien in der Asylpolitik noch Härte. Doch das Hintertürchen halten sie sich schon jetzt weit offen. Denn ein Austritt aus dem Schengen-Vertrag ginge, außer der SVP, allen zu weit. FDP-Nationalrat Kurt Fluri:
Wenn es zum Konfliktfall käme, dann würden wir unseren Antrag zurücknehmen und uns dann eben dem anschließen, was offenbar von Schengen aus nicht anders möglich ist.
Die Frist zur Übernahme des neuen Schengen-Rechtes dauert noch bis nächsten Januar.
Und nun nach Deutschland. Dort wird Christian Wulff wohl nächster Bundespräsident. Der niedersächsische Ministerpräsident von der CDU ist am Abend von der Regierungskoalition zum Nachfolger von Horst Köhler nominiert worden. Nur wenige Tage nach dem völlig überraschenden Köhler-Rücktritt hat sich die Regierung Merkel also auf diesen Kandidaten geeinigt. Die Wahlchancen von Christian Wulff sind mehr als intakt, auch gegen den valablen Gegenkandidaten der Opposition. Aus Berlin, Fritz Dinkelmann.
Der Kandidat der schwarz-gelben Koalition für das Amt des Bundespräsidenten heißt also Christian Wulff. Und erstaunlich ist das nur, weil sich Angela Merkel eigentlich eine Frau gewünscht hatte, Sozialministerin Ursula von der Leyen. 2 Tage wurde sie als Kronfavoritin gehandelt, gestern dann die plötzliche Wende.
Christian Wulff ist ein Mensch, so habe ich ihn kennengelernt, in der Zeit der deutschen Einheit, der immer neugierig auf Menschen ist, der Neues ausprobiert, der kreativ ist, der auf die Menschen zugeht. Und Christian Wulff ist gleichzeitig jemand, der einem Wertesystem verhaftet ist, das auch Orientierung gibt.
Ein wunderbarer Bundespräsident werde er, sagte die Kanzlerin. Und daran, dass die Bundesversammlung am 30. Juni Christian Wulff zum neuen Bundespräsidenten kürt, gibt es kaum einen Zweifel. CDU und CSU stehen vorbehaltlos hinter ihm und die FDP auch, deren Chef und Vizekanzler Guido Westerwelle sich so erleichtert zeigte wie die Chefin.
Christian Wulff ist jemand, der einen klaren inneren Kompass hat, ein Mann, der es versteht, auch für alle Bürgerinnen und Bürger in Deutschland da zu sein.
Da ist er schon lange, Christian Wulff, der 50-jährige Jurist, der seit 2003 als Ministerpräsident von Niedersachsen wirkt, bundesweit populär ist und eigentlich Kanzler werden wollte. Aber Merkel blieb im Sattel und so erklärte Wulff, er traue sich Kanzler gar nicht zu. Bundespräsident aber schon.
Ich freue mich auf die Aufgabe. Ich denke, man kann die Menschen zusammenführen, etwas für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft tun, Mut machen, auch Optimismus in schwierigen Zeiten machen.
Wulff ist nicht der einzige Kandidat für das Amt des Bundespräsidenten. SPD und Grüne haben gestern Joachim Gauck vorgeschlagen, den 70-jährigen Theologen und früheren Leiter der Stasi-Unterlagenbehörde. Ein ebenso respektabler wie chancenloser Vorschlag, weil Union und FDP in der Bundesversammlung ein sattes Polster von 20 Stimmen haben. Der angeschlagenen Regierung Merkel ist es mit der schnellen Kür von Christian Wulff gelungen, belastende Personaldebatten im Keim zu ersticken, auch wenn das Volk sich laut Umfragen andere Kandidaten gewünscht hat, Ex-Bischöfin Margot Käßmann etwa oder Joschka Fischer.
Heute Morgen 6.12 Uhr. Die Swisscom bleibt also klare Nummer 1 im Schweizer Telekommarkt. Dies nachdem die Konkurrenten Sunrise und Orange, ausgebremst von der Wettbewerbskommission, definitiv darauf verzichten zu fusionieren. Was bedeutet das für den Schweizer Telekommarkt? Was für die Kundschaft? Darüber spreche ich jetzt mit Wirtschaftsredaktor Rainer Bohrer. Die Fusion zwischen Sunrise und Orange ist also gestorben, ist 12 Stunden nach der Bekanntgabe schon etwas Genaueres über die Hintergründe dieses Verzichts bekannt.
Nun, es ist davon auszugehen, dass die beiden Firmen Konzessionen bei der Höhe der Terminierungsgebühren angeboten haben oder auch versprochen haben, das eigene Netz für Drittanbieter zu öffnen. Das hat der WEKO jedoch nicht gereicht. Sie ist hart geblieben. Sie hat grundlegende Bedenken gegen ein Duopol, also einen Zweikampf zwischen der klaren Nummer 1 Swisscom und einer fusionierten Nummer 2 Orange Sunrise.
Das heißt, die Wettbewerbskommission findet, drei Telekomfirmen seien besser als bloß zwei. Stimmt das tatsächlich?
Das ist schwierig zu beantworten. Im Detailhandel etwa duldete die WEKO ein Duopol von Migros und Coop. Sie duldete es aber auch, weil sie wusste, dass neue Anbieter wie Aldi und Lidl auf dem Sprung in die Schweiz sind. In der Telekombranche dagegen ist kein solcher Neueintritt in der Schweiz zu erwarten, denke ich. Deshalb hat die WEKO auf ihren harten Bedingungen bestanden und deshalb haben gestern Abend nach Börsenschluss Orange und Sunrise das Handtuch geworfen.
Was bedeutet das jetzt für uns? Ist das für die Schweizer Handykundschaft ein Gewinn oder ein Verlust?
Ja, auch das ist umstritten, aber ich würde sagen, in diesem Falle eher ein Verlust. Die Schweizer Preise, vor allem in der Mobiltelefonie, sind international gesehen hoch. Das ist entstanden mit drei Anbietern. Es bleibt jetzt bei drei Anbietern. Deshalb frage ich mich, weshalb sollte sich dies jetzt ändern? Es sei denn, der Telekom-Regulator erhielte mehr Befugnisse, hier einzugreifen. Das bräuchte jedoch eine Gesetzesrevision und ja, das dauert natürlich seine Zeit.
Orange und Sunrise haben gestern beide erklärt, jetzt in der Schweiz halt einfach alleine weiterzumachen. Ist das realistisch? Aus irgendeinem Grund suchten die beide ja diese Fusion.
Genau, eben aus wirtschaftlichen Gründen. Zwar schreiben beide Unternehmen schwarze Zahlen, doch beide sind letztlich gegenüber der Swisscom zusammengerechnet mit einem Marktanteil von 38%, zum Beispiel in der Mobiltelefonie. Beide sind klein. Zu klein auch für die großen Investitionen eben, die anstehen im Mobilfunkbereich, zum Beispiel für die vierte Generation der Mobiltelefonie.
Das heißt aber, Orange und Sunrise müssen beide rasch eine andere Lösung suchen.
Orange denke ich weniger dringend als Sunrise, weil hinter Orange die potente France Telecom steht. Orange kann durchaus darauf setzen, die Zusammenarbeit mit der Cablecom auszubauen, plus vielleicht die Mobilfunknetze mit Sunrise zusammenzulegen. Gegen eine solche Zusammenarbeit zwischen Orange und Sunrise hätte die Wettbewerbskommission keine Einwände. Sunrise, die Nummer 2 dagegen, da sieht es etwas anders aus. Sunrise gehört TDC, der früheren dänischen Telekom-Monopolistin, die inzwischen einer Beteiligungsgesellschaft gehört, und diese will Sunrise Schweiz eben verkaufen. Auch wenn Sunrise gestern Abend betonte, man bleibe in der Schweiz und werde investieren, ich denke, die Besitzerin von Sunrise wird weiter andere Lösungen suchen, zum Beispiel Sunrise an einen großen Player im Ausland verkaufen, an die spanische Telefonica oder die deutsche O2. Aber bis man eine solche neue Lösung gefunden hat, dürfte noch einige Zeit ins Land gehen.
Erläuterungen von Wirtschaftsredaktor Rainer Bohrer. Soweit heute Morgen. Sie finden uns auch im Internet zum Nachhören oder herunterladen, die Adresse drs.ch. Verantwortlich Erich Wies, mein Name Daniel Knoll.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.